Wir fahren jetzt weiter in Johannes 14, Vers 18. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Nun macht der Jesus klar, die Gläubigen müssen nie denken, sie seien Waisen in dieser Welt, nur weil er weggegangen ist. Erstens, er sendet ihnen den Heiligen Geist als Sachwalter auf der Erde. Und zweitens sagt er, ich komme zu euch. Das ist erstaunlich. Ja, er hat ja verheißen, er wird dann einmal kommen und die Gläubigen zu sich nehmen. 14, Vers 3. Aber hier sagt er, ich komme zu euch. Und das löst natürlich wieder Fragen aus. Aber das ist ja gut. An diesem Abend und auch immer sollen ja Fragen gestellt werden. Und der Jesus sagt in Vers 19, noch eine kleine Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Am nächsten Tag wurde der Herr Jesus getötet. Und von dort an sah die Welt ihn nicht mehr. Das war wirklich eine kleine Zeit. Da könnte jemand sagen, ja, aber nach 3 Tagen ist er auferstanden. Ja, aber er ist nicht der Welt erschienen. Er ist den Jüngern erschienen, aber nicht den Führern des Volkes oder den Volksmengen. Das ist nicht mehr geschehen. Die Masse Israels hat den Messias bei seinem ersten Kommen zum letzten Mal gesehen am Kreuz. Und dann war das vorbei. Darum, wenn der Messias in der Zukunft ein zweites Mal kommen wird als der König der Welt, nicht mehr als der leidende Messias, dann werden sie ihn wiedersehen. Da wird Israel ihn wiedersehen, wenn er kommt auf dem Ölberg. Aber eben der Jesus sagt, noch eine kleine Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Und jetzt als Kontrast sagt er, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Alles so geheimnisvoll. Und Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ganz neue Situation. Und dann werden sie wirklich den Herrn noch klarer erkennen, als das bisher geschehen ist. Und natürlich, der Herr Jesus erschien am 3. Tag den Jüngern. Und ab diesem Zeitpunkt ging ihnen so vieles auf. Und in diesen folgenden 40 Tagen hat er ihnen so viel erklärt und erläutert. Es ist ganz gewaltig. Und zwar heißt es in Apostelgeschichte 1, dass er in diesen 40 Tagen sie unterwiesen hat über die Dinge des Reiches Gottes. Und wenn wir denken an diesen Spezialunterricht auf dieser Wegstrecke von Jerusalem nach Emmaus, die 2 Emmaus-Jünger wurden unterwiesen im ganzen Alten Testament über messianische Prophetie. Den Jüngern wurde so vieles ab diesem Zeitpunkt klar. Es ging ihnen wirklich auf. Aber dann, nach 40 Tagen, ging der Herr in den Himmel. Und wir sehen, dass der Herr auch für diese Zeit eben gesorgt hat. Ich komme gleich darauf zurück. Aber zuerst Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Das ist fast das Gleiche wie in Vers 15. Dort sagt der Herr Jesus, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Aber hier sagt er, wer meine Gebote hat. Wie kommt man dazu, dass man die Gebote hat? Man muss das Wort Gottes studieren. Gläubige, die nicht täglich die Bibel lesen, Andacht halten und noch dazu Bibelstudium betreiben, auch regelmäßige Zusammenkünfte besuchen, um da unterwiesen zu werden, ja, die haben dann eben nicht die Gebote. Wir sind hier im Heiligtum, da sehen wir den Schaubrottisch mit den 12 Broten, die Speise der Priester. Und der Jesus zeigt, wie wichtig es ist, dass wir diese Speise ständig genießen und so seine Gebote haben. Aber wenn wir sie haben, durch die Unterweisung und durch das persönliche Studieren des Wortes, dann geht es aber weiter, wer meine Gebote hat und sie hält, also sie auch umsetzt in die Tat, der ist es, der mich liebt. Nochmals wird betont, wer die einzelnen Gebote des Herrn wirklich umsetzt, der zeigt damit, dass er den Herrn liebt. Und dann kommt diese Verheißung. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Jetzt könnte jemand sagen, aber das bin ich ja eh. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jeder Mensch in dieser Welt kann etwas sagen über die Liebe des Vaters, über die Liebe Gottes. Die gilt der ganzen Welt. Es gibt keinen Mensch, der sagen könnte, Gott hat mich nie geliebt. Die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Und warum heißt es dann hier, wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden? Das ist eine Zusatzliebe. Nicht wahr? Gott schenkt seine Liebe jedem Menschen. Aber wenn jemand sich bekehrt, dann erfährt er die Liebe des Vaters zu ihm als Kind Gottes. Und das ist nochmals eine andere Dimension, als nur als Geschöpf von Gott geliebt worden zu sein. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Hier geht es nicht einfach um die Kinder Gottes, sondern Herr Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Das ist noch eine Zusatzliebe für Kinder Gottes. Nicht wahr? Es ist einfach diese zusätzliche Freude des Vaters, wenn er sieht, dass Kinder ihm gehorsam sind. Nicht wahr? Es ist ja so wichtig, wenn man Kinder hat, dass man darauf achtet, dass man nicht gewisse Kinder vorzieht gegenüber den anderen. So schnell macht man Ungerechtigkeiten in der Familie. Aber was geht in einem vor, wenn man zwei Kinder hat und eines ist gehorsam und das andere ist ungehorsam? Es ist einfach eine Freude zu erleben, wenn ein Kind einfach aus Freude gehorsam ist. Und das ist eben das, was der Vater empfindet für Kinder Gottes, die gehorchen. Und darum sagt der Herr Jesus, er wird von meinem Vater geliebt werden. Das ist eine Zusatzliebe. Und der Herr Jesus sagt, und ich werde ihn lieben. Das ist auch eine Zusatzliebe des Sohnes. Und dann sagt er, und mich selbst ihm offenbaren. Ihm mitteilen. Ja, das schließt jetzt wieder eben daran an, ich habe das in Aussicht gestellt, wenn der Jesus sagt, dass er eben kommen wird. Vers 18, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Und zwar das Ziel ist, um mich euch zu offenbaren. Und da geht es wieder um den Leuchter im Heiligtum, dass er sein göttliches Licht uns schenkt. Nun, das führt zu einer weiteren Frage an diesem Sederabend. Judas, Vers 22, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, und was ist geschehen? Dass du dich selbst uns offenbaren willst und nicht der Welt. Wie geht das? Also du kommst, aber die Welt realisiert nichts davon. Wie geht das? Und du kommst zu uns und du offenbarst dich uns. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das heißt also, wer das Wort Gottes eben umsetzt in seinem Leben und damit auch seine Liebe zum Herrn Jesus beweist, der wird eben diese Zusatzliebe des Vaters und des Sohnes erleben und wird erleben die ganz besondere Gegenwart des Vaters und des Sohnes. Nun, wie geht das, dass Gott an einem bestimmten Ort wohnt? Gott ist ja allgegenwärtig, nicht wahr? Und das muss man sich auch im Alten Testament fragen. Gott sagt, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. 2. Mose 25, Vers 8. Ja, aber Gott ist ja allgegenwärtig. Warum sagte er, dass er in der Mitte Israels wohnen würde? Nun, da wo Gott wohnt, da teilt er sich auf ganz besondere Weise mit. Gott ist überall. In Jeremia 23 heißt es, dass er den Himmel und die Erde erfüllt. Man könnte zu den entferntesten Galaxien reisen, wenn das möglich wäre. Aber es ist unmöglich. Aber auch dort wäre Gott. Und noch mehr, er ist auch im Jenseits. Aber wie kann es sein, dass Gott in der Stiftshütte in der Mitte Israels wohnte? Da hat er sich diesen Menschen auf ganz besondere Weise mitgeteilt, so wie die Edomiter in heutigen Südjordanien oder die Babylonier im heutigen Südirak oder die Elamiter im heutigen Persien Gott nicht erfahren konnten. Und später beim Salomo-Tempel, da wohnte Gott im Tempel zu Jerusalem. Und da kommt eine Königin, die Königin von Sheba. Das ist das heutige Jemen, am Südende der arabischen Halbinsel. Die reist durch die ganze saudische Wüste bis nach Israel, nach Jerusalem. Und dann, sie ist völlig fassungslos, was sie dort erfährt. Und sie sagt zu Salomo, nicht die Hälfte hat man mir in meinem Land gesagt. Du übertriffst sogar das Gerücht. Nicht wahr? Normalerweise ist es ja, dass das Gerücht alles in der Realität übertrifft. Und sie kann sagen, nicht mal 50%. Es war weniger als 50%, was in Jemen mir erzählt wurde über die Weisheit Salomos. Diese göttliche Weisheit, die wir im Buch der Sprüche finden. Sie ist überwältigt. Aber sie muss nach Jerusalem gehen, zu dem Ort, wo Gott im Salomo-Tempel wohnte. Und da gingen ihr die Augen auf. Also da, wo Gott wohnt, teilt er sich auf besondere Weise mit. Jetzt versteht man auch zum Beispiel, warum sagt der Herr Jesus in Matthäus 18, Vers 20, nachdem er ab Vers 15 über Dinge im Zusammenhang mit der örtlichen Gemeinde erzählt hat, denn wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, aber er ist doch auch in unserer Mitte, wenn wir irgendwo auf einer Wanderung sind in den Bergen oder wenn wir zu Hause sind und ein Buch lesen. Ja, natürlich. Aber in der Gemeinde ist es so, dass der Herr sich dort auf eine ganz besondere Weise offenbart, wenn wir wirklich zum Herrn ausgerichtet sind, zu ihm hin versammelt, wie es wörtlich heißt. Da offenbart er sich auf besondere Weise. Und jetzt sagt der Herr Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und das meint, dass der Gläubige also die Erfahrung macht von der Gegenwart des Vaters und des Sohnes ganz persönlich, in einer ganz besonderen Weise. Und das sind so Momente, wo wir erleben können, wie der Herr sich uns ganz persönlich offenbart. Das geschieht nicht unbedingt jeden Tag. Aber vielleicht kann man sich erinnern an eine bestimmte Predigt. Man war so ergriffen vom Wort Gottes. Oder man hat einen ganz schönen Bibelkommentar gelesen. Ich habe ja zum Beispiel schon darauf hingewiesen, auf dieses Buch von David Gooding in der Schule des Meisters. Und er beschreibt das alles so schön. Und es macht richtig das Herz froh, wenn man das liest. Also da kann man ganz besondere Momente erleben. Und ich habe das auch schon erlebt. Ich habe das Wort studiert und plötzlich etwas gesehen. Es hat mich ich habe fast einen Schauder gespürt. Gut, ich habe vielleicht ein sensibles Nervensystem. Also vielleicht, es ist so. Aber ja, dass man das sogar so konkret erleben kann und eine Freude, die eben die Welt nicht kennt. Und das sind diese Erfahrungen, dass der Herr sich uns auf ganz besondere Weise mitteilt. Und das kann natürlich auch bei der Arbeit geschehen. Je nachdem, wie wir auch da mit dem Herrn beschäftigt sind und plötzlich das einem etwas so groß werden kann. Ein Beispiel bei der Arbeit: Petrus war doch so frustriert, nachdem er in dieser schrecklichen Weise versagt hatte. Und dann später sagt er seinen Freunden in Johannes 21, ich gehe fischen. Er geht wieder zurück in den alten Beruf. Für ihn war die Frage, kann der Herr mich je wieder brauchen als sein Jünger, nachdem ich so kläglich versagt habe? Und da ist eine Frustration drin. Ich gehe fischen. Und andere Jünger sagen, wir kommen mit dir. Und Johannes 21 beschreibt genau, wie sie das gemacht haben. Man kann sogar genau sagen, in welcher Art sie gefischt haben, nämlich mit Spiegelnetzen nach der Veranda-Methode. Wenn man all die feinen Details, die Johannes erwähnt, zusammenstellt, merkt man, das ist genau diese Fischermethode. Und da steht jemand am Ufer und ruft. Und plötzlich sagt ein Jünger, es ist der Herr. Der Herr offenbart sich beim frustrierten Arbeiten von Petrus. Wunderbar. Aber eben solche Erfahrungen dürfen wir machen. Ich meine, auch diese Wanderung nach Emmaus war so etwas. Das waren zwei Jünger, sagt Lukas 24. Und was wir noch wissen, das waren nicht zwei von den 11 Aposteln. Das waren andere Gläubige. Und was wir auch noch wissen, die wohnten zusammen im gleichen Haus in Emmaus. Und das legt uns nahe, dass das ein Jünger und eine Jüngerin war. Ein verheiratetes Ehepaar. Ja, das ist ganz naheliegend, das zu denken. Und die waren völlig niedergeschlagen. Und sie reden miteinander. Ein Ehepaar, das miteinander austauscht. Frustrationen. Und wir haben gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Und da kommt ein Fremder. Und er geht mit. Er hört ein bisschen zu, was dieses Ehepaar da miteinander spricht. Schön, wenn ein Ehepaar so über Frustrationen miteinander austauschen können. Und dann kommt dieser Fremde und sagt, was ist denn? Bist du der Einzige, der hier weilt und nicht erfahren hat, was geschehen ist? Und so entsteht ein Gespräch und dann beginnt der Herr Jesus, das ganze Alte Testament zu öffnen und erklärt ihnen, dass der Messias leiden musste. Er sollte nicht zuerst als König kommen, zuerst leiden und dann in die Herrlichkeit eingehen. Und diese zwei müssen dann nachher miteinander wieder über das sprechen, nach dieser Begegnung. Es war ja der Herr. Und als sie ihn beim Brotbrechen erkannt haben, dann ist er plötzlich verschwunden. Übrigens, wenn man als Ehepaar in einem Haus wohnt und einen Gast einlädt, sie haben ihn eingeladen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und er geht und er bricht das Brot. Man muss sich im Klaren sein, in dieser Kultur war das der Hausvater, der das Essen begann mit dem Brechen des Brotes. Ja? Dann verteilt man das Brot und dann beginnt man zu essen. Und das macht er. Nun, es gibt in der rabbinischen Literatur einen Hinweis, dass ein überragender Bibellehrer, der darf, wenn er Gast ist, das Brot brechen. Und der Herr Jesus war dieser überragende Bibellehrer. durch das ganze Alte Testament hindurch. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schriften öffnete. Das war so eine Offenbarung. Und das ist aber nicht nur eben für Emmaus-Jünger oder für Jünger zusammen mit Petrus, sondern das will der Herr immer wieder tun. Und er sagt, so, ich komme zu euch. Das heißt also, für die ganze Kirchengeschichte, die da ab dieser Zeit folgen sollte, hat der Herr vorgesorgt, wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Und das entspricht dem, was der Apostel Paulus in seinem Gebet in Epheser 3 ausdrückt. In Epheser 3 haben wir ein wunderbares Gebet des Apostels, 3, Vers 14. Epheser 3, 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Und jetzt, wofür betet der Apostel Paulus? Für Gläubige, Erlöste. Paulus nennt in Epheser 1 die Epheser Heilige. Jetzt betet er für diese Heiligen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ja, aber er wohnt doch schon in jedem Gläubigen. Er ist ja das Leben im Gläubigen. Ja, natürlich. Aber das ist noch etwas Zusätzliches. Das ist eben diese Erfahrung der ganz besonderen Nähe des Herrn Jesus in unseren Herzen, dass er da wohnt. Darum betet er, dass sie das erfahren dürfen, dass der Christus durch den Glauben, also durch die praktische, konkrete Glaubensverbindung mit dem Herrn Jesus, in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr, und jetzt kommt's, völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe sei. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Also wenn wir diese Erfahrung machen, dass der Herr kommt, um in unseren Herzen ebenso ganz praktisch zu wohnen und unser Herz zu erfüllen, dann ist das Ziel, damit ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe sei. Von dem Ratschluss Gottes. Was ist eigentlich da die Breite? Die Liebe Gottes umfasst alle Menschen. Das ist die Breite. Nicht nur einen Teil und die anderen haben gar nicht die Chance, um errettet zu werden. Nein, Gott offeriert, bietet sein Heil allen Menschen an. Die Liebe Gottes ist erschienen, heilbringend, eben für alle. Und das ist die Breite, die muss man erfassen. Und dann auch die Länge. Das beginnt vor Grundlegung der Welt. Hat Gott bereits den Erlösungsplan als Plan gefasst und festgelegt. Und dieser Plan hat Auswirkungen nicht nur durch die ganze Geschichte, der Weltgeschichte hindurch, sondern bis in alle Ewigkeit. Das ist die Länge. Und die Höhe und die Tiefe. Nun, der Herr Jesus musste in die unterste Tiefe gehen, aus der himmlischen Herrlichkeit herabkommen auf diesen Planeten. Aber das war noch zu wenig tief, einfach so auf dieser Erde. Nicht irgendwo auf einem hohen Schweizer Berg, sondern er kam nach Bethlehem. Aber es ging noch tiefer. Er nahm Wohnsitz in Kapernaum, 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Aber schließlich kam er ans Kreuz und sogar in die Erde, ins Grab. Und am Kreuz stieg er in die Tiefen herunter, als er von Gott verlassen Sündenträger war. Das hat alles zu tun mit dieser Tiefe. Und die Höhe, Am dritten Tag ist er auferweckt worden als Mensch. 40 Tage später aufgefahren zum Himmel und er hat den höchsten Platz als Mensch auf der rechten Seite des Thrones Gottes eingenommen. Und so sollen wir erfassen mit allen Heiligen, welches die Breite, Länge und Höhe und Tiefe sei. Und das, dann ist es so interessant. Und zu erkennen, die der Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ja, wie kann man etwas erkennen, das das Denken übersteigt? Nun, das könnte uns jeder gute Physiker erklären, wie das geht. Quantenphysik gehört zum Schwierigsten in der Physik. Es ist so etwas Komisches. Wirklich. Also, man hat das Gefühl, irgendwie die bekannte Logik hört dort auf. Und trotzdem ist alles logisch. Und ein großer Quantenphysiker hat einmal gesagt, wenn ein Physiker sagt, er hätte die Quantenphysik verstanden, dann hat er bewiesen, dass er es nicht verstanden hat. Ja, warum? Weil man da über Dinge spricht, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber man kann trotzdem ganz vernünftig darüber sprechen. Und das zeigt eben, wie man Dinge erkennen kann, die die Erkenntnis übersteigt. Und damit haben wir ständig zu tun in der Bibel. Da sagt uns jemand, ja, wie ist das mit der Dreieinheit Gottes? Ja, natürlich sind das Dinge, die unsere Erkenntnis übersteigen. Und trotzdem können wir ganz vernünftig darüber sprechen. Und das, was die Schrift darüber sagt, ganz klar darlegen. Und zwar so, dass es logisch zusammenhängend ist. Aber wenn einer sagen würde, er hätte Gott verstanden, das ist ja völliger Unsinn. Aber es ist so, wie wenn man eben mit einem Schöpfgefäß das den Ozean versucht auszuschöpfen. Ja, und so sagt der Apostel Paulus, um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Wir können über seine Liebe sprechen und wirklich erklären, wie wir die Liebe des Herrn Jesus darin sehen, in seiner Hingabe. Und es ist uns völlig klar, es ist unfasslich und wir werden in Ewigkeit darüber staunen. Ich fahre weiter in Vers 24. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Ja, das ist jetzt der Kontrast zu Vers 23. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen mein Wort halten und vorher haben wir gehabt in Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält? Das ist ein wichtiger Unterschied. Gebote meint einzelne Befehle in der Bibel. Und es ist wichtig, dass wir eben auf die einzelnen Befehle achten und sie achten als Gottes Wort in ihrer vollen Autorität. Aber das Wort, da ist wirklich gemeint alles zusammen. Das ist nicht ganz das Gleiche. Aber es gehört zusammen, es deckt sich zusammen. Und ein konkretes Beispiel. Eine Mutter geht einkaufen und sie sagt ihrer Tochter, um 4 Uhr hänge bitte die Wäsche ab. Ja, sie geht und ihre Tochter hängt um 4 Uhr die Wäsche ab. Da hat sie genau das Gebot ihrer Mutter gehalten und umgesetzt. Aber stellen wir uns vor, eine Mutter geht einkaufen und sie sagt nichts von 4 Uhr und Wäsche abhängen, aber um 15.30 Uhr beginnt es zu regnen. Also so ungefähr, vielleicht auch 15.29 Uhr. Beginnt es zu regnen. Was macht die Tochter? Sie geht hin und nimmt die Wäsche ab. Warum? Weil sie ganz genau weiß, wie die Mutter denkt. Also es ist ihr wichtig, dass die Wäsche möglichst lange hängt, aber wenn plötzlich Regen kommt, dann muss sie weg. Und da hat sie das Wort ihrer Mutter gehalten. Das Wort, das ist das Umfassende, das Zusammenhängende. Es geht um die Art und Weise, wie Gott denkt. Und die Erlösten, die wissen nicht nur einfach das, es gibt diesen Befehl, es gibt diesen Vers und diesen Vers. Das ist eines, aber auch die zusammenhängenden Gedanken Gottes, wie er das meint. Und das ist eben sein Wort halten. Und dadurch zeigt man die Liebe, beziehungsweise eben keine Liebe. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. 24b. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Wir müssen wieder daran denken, der Herr Jesus ist dieser Prophet, König, Priester und Prophet nach 5. Mose 18, der alle Worte des Herrn überbringen sollte. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch bin. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Diesen Vers haben wir in diesen Tagen schon betrachtet, vorweggenommen. Hier kündigt der Herr Jesus an, dass dieser Sachwalter, dieser Advokat, der Heilige Geist, der am Pfingsten kommen sollte, um in den Gläubigen zu wohnen, bei den Aposteln, die hier angesprochen sind, etwas ganz Besonderes bewirken wird. Nämlich, dass er sie übernatürlich an all das erinnert, was der Herr Jesus gesagt hat, hier auf der Erde. Und darum konnten die Evangelien in dieser perfekten Weise aufgeschrieben werden, die die wirklichen Worte des Herrn Jesus wiedergeben. Vers 27, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Diesen Vers haben wir auch schon betrachtet. Ich habe erklärt, der Herr Jesus hinterlässt diesen grundsätzlichen Frieden durch sein Werk am Kreuz. Das ist Frieden mit Gott. Aber er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Ein Durativ. Gebe ich euch immer wieder. Das heißt, auch wenn ihr Frieden mit Gott habt, schon durch das Werk der Erlösung, sagt der Herr Jesus, werde ich euch immer wieder diesen praktischen Frieden, den ich auf dieser Erde in meinem Herzen empfunden habe, euch in euer Herz hineingeben. Und er macht das ganz anders, als wie die Welt gibt. Die Welt hat ganz andere Prinzipien, wenn sie gibt. Ich habe das gelernt, zum Beispiel in Ägypten, hat man mir beigebracht. Es ist ganz wichtig, dass man, wenn man auf Besuch ist, ja nicht sagt, oh, das gefällt mir. Oder das ist schön. Ja, also wenn man das sagt, vom Bild steht oder zum Wandbehang, das ist wunderbar. Das bedeutet, ich möchte das gerne haben. Und ein Mann hat mir erzählt, der lange in Ägypten lebte, er hat das wirklich einmal gemacht als Deutscher. Er hat gesagt, das ist ein schönes Möbel. Und wirklich, einige Zeit später, fuhr ein Auto vor und brachte das Möbel. Boah, unglaublich, diese Nächstenliebe, ja? Aber, da muss man wissen, das Gleiche wird jetzt auch umgekehrt erwartet. Und das löst einen Kreislauf aus. Und die Leute in dieser Kultur leiden darunter. Ich habe das auch in Tadschikistan gelernt, das gleiche Prinzip, aber es ist furchtbar, es ist brutal. Die feiern Hochzeiten dort. Also, boah, Traum. Aber die Leute sind ja mausarm. Nicht wahr? Rente. Ja, da gab es mal Rente, so sagen wir, 5 Franken im Monat. Aber später hat dann die Regierung das gestrichen, weil sie gesagt hat, das reicht sowieso nicht zum Leben. Ja. Und darum, das läuft dann alles über die Verwandtschaft und so. Und die Leute überleben trotzdem. Aber da wird Hochzeit gefeiert und man wird eingeladen. Oh, toll. Das ist sowas von gefährlich, weil dann klar ist, aber ich werde auch an deiner Hochzeit eingeladen sein. Und die Leute nehmen Geld auf und die verschulden sich. Und es ist ein furchtbarer Kreislauf. Es ist brutal. Wie kann man da ausbrechen? Ja, ich habe jetzt Beispiele genommen aus anderen Kulturen. Man könnte auch Beispiele nehmen aus unserer Kultur. Nur macht das ein bisschen mehr weh. Über alles, was weit weg ist, spricht man viel lockerer. Aber da kann man sich ja selber mal überlegen. Und der Herr sagt, Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Er ist so ganz anders. Und dann sagt er, euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Das haben wir doch schon mal gehört. Ja? So war doch das am Anfang von Kapitel 14, nachdem der Herr Jesus über Judas und über Petrus und ihren Fall gesprochen hat. 14,1, euer Herz werde nicht bestürzt. Und jetzt sagt er wieder, euer Herz werde nicht bestürzt. Und unterstreicht noch, sei auch nicht furchtsam. Und all diese Hilfsmittel, die er da bereits jetzt erwähnt hat, und diesen Ausblick auf das Haus des Vaters im Himmel und sein Kommen, das soll eben helfen, dass unser Herz nicht erschüttert werde, wie das auch hier übersetzt werden kann, in Vers 1. Sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Warum sollen wir uns freuen? Weil die Jünger eine ganz neue Erfahrung machen konnten. Bisher war der Herr Jesus immer bei ihnen. Und das konnte eine gewisse Distanz sein, das konnte vielleicht auch 6 Meter sein, wenn wir denken an Petrus, auf welchem Polster er lag und wo der Herr lag. Es konnte auch viel näher sein, so wie ein Johannes, der, wenn er zurücklehnte, an die Brust Jesu kam. Aber der Herr Jesus sagt, jetzt in dieser Abwesenheit werde ich zu euch kommen und in euren Herzen wohnen. Und das ist noch näher. Nicht, das Höchste war Johannes am Herzen des Herrn Jesus, aber dass er im Herzen wohnt. Und dies war möglich, weil der Herr wegging und die Verhältnisse ganz neu wurden. Auch durch das Senden des Heiligen Geistes, der das eben möglich macht, dass wir diese Erfahrung, Christus wohnt in unseren Herzen, dass das realisiert, umgesetzt wird. Und dann sagt der Herr Jesus, denn der Vater ist größer als ich, oder mein Vater ist größer als ich. Warum sagt er, von dem es heißt in Philipper 2, Vers 5, der deine Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Er war Gott gleich. Und er musste das nicht irgendwie wie ein Raub an sich reißen. Der Teufel wollte das an sich reißen. Er wollte sein wie Gott, aber er war ein Geschöpf. Der Jesus war in der Gestalt Gottes. Er war Gott und musste das nicht als Raub an sich reißen, Gott gleich zu sein. Aber er hat sich tief erniedrigt. Und Philipper 2, Vers 5 bis 10 zeigt uns, wie er in 7 Stufen sich erniedrigt hat, bis zum Tod, Nummer 6, und dann zum Tod am Kreuz. Und als Mensch sagt der Herr Jesus, der Vater ist größer als ich. Ja, wir sehen im Johannesevangelium immer wieder die Gottheit Christi, und das Wort war Gott, und die Menschheit Christi, und das Wort wurde Fleisch. Vers 29, und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt. Der Herr hat die Jünger vorbereitet auf all das, was kommt, und er wollte, dass sie auch immer wieder dann zurückdenken, ah, der Herr hat das ja im Voraus gewusst, so und so und so wird es sein. Und daraus erkennen wir, dass er alles in der Hand hatte. Das war nicht irgendwie einfach so Schicksal. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden. Jetzt wird klar, das sind wirklich die letzten Worte. Jetzt merken sie, er nimmt Abschied. Aber sie wissen noch nicht, was am nächsten Tag geschehen wird. Und dann sagt der Herr Jesus, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. So hat der Jesus in Johannes 12, 31 den Teufel auch schon genannt, den Fürsten dieser Welt. Und da wollen wir morgen weiterfahren.